Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Am Mikrofon ist Silke Hane. Schönen guten Tag. Wir klären heute für Sie die jüngsten Irrungen und Wirrungen rund um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Außerdem, warum heute in 7 Bundesländern Kitas, Schulen und Kliniken gar nicht oder schlecht besetzt waren und warum die deutsche Wirtschaft trotz Handelshemmnissen noch nicht in der Rezession steckt. Würde sie oder würde sie nicht dem Parlament in London eine Verschiebung des Brexit-Datums anbieten? Über Theresa Mays nächsten politischen Schachzug wurde wochenlang spekuliert, nachdem sie mit ihrem EU-Austrittsvertrag krachend im Parlament gescheitert war. Eine Verschiebung des Austritts, so die Annahme, würde Druck von den Parlamentariern nehmen, den Vertrag in einer zweiten Abstimmung endlich zuzustimmen. Dennoch hat sich die britische Premierministerin heute dazu entschieden, dem Unterhaus einen Brexit-Aufschub anzubieten. Aus London berichtet Friedbert Maurer.
Immer und immer wieder hatte Theresa May eine Verschiebung ausgeschlossen. Großbritannien werde auf jeden Fall am 29. März die EU verlassen, mit oder ohne Vertrag. Jetzt nimmt sie die Kehrtwende vor und will das Unterhaus darüber abstimmen lassen, den Brexit zu verschieben.
If the House, having rejected leaving with the deal negotiated with the EU,
wenn das Parlament erneut gegen den Vertrag mit der EU stimmt und es außerdem ablehnt, am 29. März ohne Vertrag die EU zu verlassen, dann werden wir am 14. März das Parlament entscheiden lassen über eine kurze, begrenzte Verlängerung unseres Austritts. Drei Tage gilt es rot im Kalender anzukreuzen. Am 12. März will das Unterhaus noch einmal über den EU-Vertrag und dann gegebenenfalls am 13. März darüber abstimmen, ob man ohne Vertrag die EU verlässt. Das wird hochwahrscheinlich abgelehnt, um dann am 14. März die Verschiebung des Brexits zu beantragen. Im Gespräch sind 2 Monate, also eine Verlängerung bis zu den Europawahlen im Mai. Kenneth Clark, der Alterspräsident des Hauses, bezweifelt das aber.
How long is the delay we're going to be contemplating?
Wie lange soll der Verzug dauern? Ist es nicht eher so, dass wir diese ganze Pantomime fortsetzen werden und nach 3 Monaten ist die Öffentlichkeit bestürzt, dass wir nicht weitergekommen sind und dass das Chaos ziemlich ähnlich sein wird wie jetzt?
And find there is similar chaos about where we are going.
In der britischen Wirtschaft aber ist man erst einmal erleichtert, dass ein Exit aus der EU ohne Vertrag unwahrscheinlich geworden ist. Theresa May behauptete zwar im Parlament, der No-Deal bleibe weiter eine Möglichkeit. Aber der heutige Tag hat gezeigt, dass ihre eigene Regierung und eine Mehrheit des Parlaments darin nicht folgen wollen. Erleichterung herrschte deswegen am Devisenmarkt. Das Pfund kletterte gegenüber dem Dollar so hoch wie seit 2 Jahren nicht mehr. Analysten warnen aber, dass sehr schnell wieder Unsicherheit darüber spürbar werden wird, wie es denn weitergehen soll. Mark Carney, der Gouverneur der Bank von England, beteuerte pflichtgemäß vor einem Ausschuss des Parlaments, einem möglichen Wirtschaftseinbruch werde man geldpolitisch entgegensteuern. Wenn es doch zum No-Deal kommt und es keine Übergangsperiode gibt, dann werden wir die Wirtschaft stimulieren, so gut es geht. Wir tun unser Möglichstes, aber wir sollten nicht zu sehr anpreisen, was wir tun könnten. Carney dürfte erleichtert sein, dass er geldpolitisch im Moment erst einmal nicht aktiv werden muss. Verhalten fällt das Echo in der britischen Wirtschaft übrigens auf den Kurswechsel von Labour-Chef Jeremy Corbyn aus. Corbyn befürwortet jetzt ein zweites Referendum. Weite Teile der Wirtschaft wären zwar für den Verbleib in der EU, wünschen sich aber endlich klare und verlässliche Aussichten, wie es mit Großbritannien weitergehen soll.
Friedbert Maurer über die Entwicklungen in Großbritannien. In 7 Bundesländern haben heute tausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder ihre Arbeit für Warnstreiks niedergelegt. Kitas, Kliniken, Berufsschulen, Bibliotheken und andere Einrichtungen blieben geschlossen. Morgen gibt es weitere Streiks, verhandelt wird am Donnerstag. Worum es geht und wie beide Seiten die Chance auf eine Einigung einschätzen, berichtet Anja Nils.
Angestellte, Lehrer, Erzieher, Mitarbeiter der Jugendämter und Jugendfreizeiteinrichtungen demonstrieren in Berlin. Wir fordern bessere Arbeitsbedingungen, steht auf einem großen Transparent. Gemeint ist dabei vor allem erstmal mehr Geld.
Ich sag mal, für das, was man leistet, man ist ja nicht nur Erzieherin, man ist ja alles Sozialarbeiter, Krankenschwester, Psychologe.
Und da ist eine monetäre Anerkennung gerade im Erzieherberuf wichtig und ist auch wichtig, den Beruf zukunftsfähig zu machen, weil immer weniger junge Leute kommen in diesen Beruf an.
Die Gewerkschaften fordern für die ungefähr 800.000 Tarifangestellten der Länder vor allem eine deutlich höhere Entlohnung, sagt Erich Mendroch von Verdi.
Also unsere Forderungen sind eine Steigerung des Entgeltes um 6%, mindestens 200 Euro, die Erhöhung der Ausbildungsvergütung um 100 Euro. Und wir erwarten von den Arbeitgebern, dass sie eine andere Eingruppierung zulassen für den Sozial- und Erziehungsdienst.
Die Warnstreiks kommen unmittelbar vor der dritten Tarifrunde am 28. Februar und 1. März. Der Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft Deutscher Länder ist der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz, SPD. Er sieht die Attraktivität des öffentlichen Dienstes nicht gefährdet, denn dabei ginge es um mehr als nur um die Entlohnung.
Weil sie eben halt auch ja nicht nur im quantitativen Bereich etwas bieten, sondern auch im qualitativen Bereich. Und dazu zählt insbesondere eine extrem hohe Arbeitsplatzsicherheit.
Besonders die Forderung nach strukturellen Verbesserungen, also Zulagen für bestimmte Berufsgruppen wie Erzieher und Pflegekräfte, sieht Kollatz kritisch. Dass die Arbeitnehmer von den höheren Steuereinnahmen der Länder profitieren, fordert der Verdi-Vorsitzende Frank Zirske.
Die Länder haben seit 2015 anhaltende Haushaltsüberschüsse. Wann, wenn nicht jetzt, ist die Möglichkeit da, auch die notwendigen Schritte bei der Verbesserung der Bezahlung vorzunehmen und die eigene Handlungsfähigkeit an Unikliniken im Lehrkräftebereich auch zu erhalten.
Die Länder hätten allerdings auch noch andere Aufgaben, für die Geld gebraucht wird, widerspricht Matthias Kollatz.
Und dazu gehört auch neue Stellen schaffen. Es gehört auch dazu, eben mehr zu investieren in die Infrastruktur des Landes. Und es gehört auch dazu, in gerade guten Zeiten von den doch sehr hohen Schulden ein Stück weit runterzukommen.
Die Fronten sind also verhärtet. Am Donnerstag und Freitag wird weiter verhandelt.
Anja Nils über Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Menschenrechte vor Profit, Gesamtkonzernsteuer jetzt und jetzt erst recht, Gemeinwohl ist politisch. So heißen einige aktuelle Kampagnen der kapitalismuskritischen Organisation ATTAC. Besonders die letzte ist heute interessant, Gemeinwohl ist politisch. Damit protestiert ATTAC gegen ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Der nämlich hat ATTAC heute die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Mit der Folge, dass Spenden an die Gruppe nicht mehr steuerlich absetzbar sind. Wolfgang Schrag berichtet.
Der entsprechende Paragraph der Abgabenordnung umfasst 25 Einzelpunkte von Zwecken, die als gemeinnützig anerkannt werden. Kunst, Jugendhilfe und Sport, ausdrücklich auch Schach, aber auch Tierschutz, Heimatpflege oder Umweltschutz. Und Politik? Die fällt nicht darunter, hat der Bundesfinanzhof in seinem Urteil zum globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC nun entschieden, sagt der Präsident des Bundesfinanzhofs Rudolf Mellinghoff. Denn
nicht jede Betätigung ist gemeinnützig. Und diese Entscheidung bringt zum Ausdruck, dass ein allgemein politisches Mandat nicht von den Förderungszwecken des § 52 der Abgabenordnung umfasst wird. Wir haben eben nicht als gemeinnütziger Zweck die allgemeinpolitische Betätigung.
Das sei ein Privileg politischer Parteien. Diese hätten eigene Fördermöglichkeiten, müssten aber auch viel offener darlegen, wer sie unterstützt. ATTAC hatte sich darauf berufen, dass es der Volksbildung diene, also politische Bildungsarbeit mache. Das hatte auch das Hessische Finanzgericht als Vorinstanz so gesehen. Doch der Bundesfinanzhof widersprach, so Präsident Mellinghoff.
Das muss aber in geistiger Offenheit sein, darf nicht eine politische Mission sein und muss natürlich der Bildungsarbeit selber dienen.
Eine Grenze sei dann überschritten, wenn eine Organisation Forderungen zur Tagespolitik aufstelle und zum Beispiel über Kampagnen versuche, die politische Meinungsbildung zu beeinflussen, so die obersten deutschen Steuerrichter. Die Reaktionen auf das Urteil fallen entsprechend heftig aus. ATTAC selbst nannte das Urteil ein verheerendes Signal für die gesamte kritische Zivilgesellschaft in Deutschland. Die restriktive Auslegung mache eine Anpassung der gesetzlichen Grundlagen an die Erfordernisse einer modernen Demokratie dringend nötig. Für Nichtregierungsorganisationen werde die Gemeinnützigkeit viel zu eng gefasst, sagt dazu auch Stefan Diefenbach-Trommer, der zivilgesellschaftliche Gruppen unterstützt.
Menschen engagieren sich nicht nur vor Ort, im Fußballverein, im Musikverein, sondern eben zum Beispiel für eine bessere Welt. Ganz selbstlos, das ist ja ein Kriterium der Gemeinnützigkeit, zeigt sich jetzt beim Fall ATTAC, dass ein Verein, der sich für Dinge engagiert, die viele gut finden, offenbar nach geltender Gesetzeslage nicht gemeinnützig sein kann.
Deshalb fordert auch der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, eine Gesetzesreform. Dagegen schrieb der CDU-Bundestagsabgeordnete Olaf Gutting auf Twitter, das Urteil sollte eine Ermunterung für Finanzämter sein, auch bei vielen anderen Organisationen genauer hinzuschauen. Das Bundesfinanzministerium wollte das Urteil nicht kommentieren. Allerdings habe das Haus einst das Land Hessen angewiesen, Revision zum Bundesfinanzhof einzulegen.
Wolfgang Schrag war das. Die Organisation ATTAC ist laut Bundesfinanzhof nicht gemeinnützig. Nur wenige Wirtschaftssendungen in unserem Programm kommen dieser Tage ohne Brexit, Handelsstreitigkeiten oder deren Auswirkungen auf die Wirtschaft aus, so auch heute. Jetzt schauen wir aber auf eine Gruppe, die die Wirtschaft aktuell stützt und vor dem Abschwung bewahrt. Und das sind Sie, sofern Sie Konsumentin oder Konsument sind. Denn die Konsumlaune der Verbraucher bleibt trotz aller Konjunktursorgen ungebrochen. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Es ist eine Schere, die auseinandergeht, stellen Konsumforscher wie Rolf Birkel in Nürnberg fest.
Wir haben seit über einem Jahr einen starken Absturz der Konjunkturerwartungen. Hier haben die Rezessionsängste deutlich zugenommen. Auf der anderen Seite zeigt sich die Einkommenserwartung auf sehr hohem Niveau überaus stabil und hat sich jetzt aktuell auch ja wieder behauptet.
Niedrige Arbeitslosigkeit, steigende Löhne und die Erwartung, dass sich dies auch in den kommenden Monaten nicht ändern wird, sorgen also für eine positive Stimmung der Verbraucher. Das wiederum führt dazu, dass das Geld vergleichsweise locker in der Tasche sitzt, die Konsumenten also bereit sind, Geld auszugeben. Auch die niedrigen Zinsen spielen hierbei eine Rolle, denn sie machen es unattraktiv, Geld zu sparen. Mittlerweile ist der inländische Konsum hierzulande für rund die Hälfte des erwirtschafteten Bruttoinlandsproduktes verantwortlich und damit ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftsfaktor.
Am wichtigsten ist immer eigentlich die Komponente, was ist der Verbraucher bereit auszugeben und zu kaufen. Und diese Komponente steht immer noch auf einem sehr hohen Niveau aktuell. Das heißt, dass der Verbraucher für mich immer noch eigentlich aktuell die beste Waffe gegen jegliche Rezessionsängste in Deutschland ist. Denn wir haben einen starken Konsumenten, wir haben einen starken inländischen Konsum, niedrige Inflation, niedrige Arbeitslosigkeit und von daher möchte der Konsument mehr Geld ausgeben.
Sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski. Wie die Verbraucher aber ein Schutz gegen wirtschaftlichen Rückgang sein können, so können sie auch das Zünglein an der Waage sein, wenn sie ihren Konsum einschränken. Und diese Gefahr zumindest ist unterschwellig gegeben. So hat sich die Komponente des GfK-Indexes, in die die Konjunkturerwartungen der befragten Verbraucherinnen und Verbraucher einfließen, zum 5. Mal in Folge eingetrübt.
Für den Absturz der Konjunkturerwartung sind in erster Linie außenwirtschaftliche Faktoren verantwortlich. Das ist zum einen der Handelskonflikt mit den USA, drohende Importzölle auf PKWs zum Beispiel, Kraftfahrzeuge, sind natürlich für die Exportnation Deutschland auch eine Bedrohung. Das verunsichert natürlich auch die Konsumenten.
Nicht zu vergessen natürlich der anstehende, möglicherweise etwas herausgezögerte Brexit. Denn der könnte Lieferketten zwischen Großbritannien und den Exporteuren hierzulande reißen lassen. Zumindest in der Anfangsphase gehen Volkswirte deswegen davon aus, dass der Austritt des Landes aus der Europäischen Union zu ökonomischen Verwerfungen führen dürfte. Carsten Jeski.
Man lässt sich ein klein bisschen anstecken von den Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate. Ganz deutlich, also diese Unsicherheit, die wirklich ja durch die tägliche oder stündliche Berichterstattung zum Brexit, zum Handelskonflikt kommt, die nimmt der Konsument, der Verbraucher auch wahr. Und dadurch ist das halt zu erklären, warum dadurch diese Konjunkturerwartung leicht nachgegeben haben.
Also, noch ist die Stimmung der Konsumenten gut. Sie helfen dabei, Wirtschaft und Nachfrage zu stabilisieren. Angesichts der Risiken aber kann die Stimmung ebenso schnell drehen. An den Konjunkturerwartungen ist das ein weiteres Mal abzulesen.
Mischa Erhardt berichtete. Hörgeräte, Prothesen, Rollstühle oder Rollatoren, diese Hilfsmittel bekommen gesetzlich Versicherte im Bedarfsfall von ihren Krankenkassen. Rund 8 Milliarden Euro pro Jahr haben diese dafür zuletzt ausgegeben. Heute hat der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung den neuen Katalog vorgestellt. Mehr dazu in den Wirtschaftsmeldungen mit Jessica Sturmberg.
Das aktuelle Hilfsmittelverzeichnis umfasst rund 32.500 Produkte aus 41 Kategorien. Rausgefallen sind Rollatoren, die mehr als 10 Kilo wiegen. Neu dazugekommen ist beispielsweise das Exoskelett, mit dem Querschnittsgelähmte in bestimmten Fällen stehen oder gehen können. Oder auch mechatronische Kniegelenke und elektrisch angetriebene Armprothesen. Zudem seien die Rechte der Patienten gestärkt worden, sagt GKV-Vorstand Gernot Kiefer, indem Praxen, Apotheken oder Sanitätshäuser verpflichtet werden, besser zu informieren.
Die Leistungserbringer sind verpflichtet zu sagen, das ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, das bekommen sie zuzahlungsfrei, das heißt, das zahlt vollständig ihre Krankenkasse und das entspricht auch den technischen und medizinischen Anforderungen, die für ihre Beeinträchtigung dann entsprechend definiert sind.
Ein solches Angebot muss es immer geben, bevor den Patienten teurere Alternativen unterbreitet werden. Gesetzlich ist vorgeschrieben, dass spätestens alle 5 Jahre das Hilfsmittelverzeichnis auf einen neuen medizinischen Stand gebracht werden muss. Die Dumont Mediengruppe will sich nach Medienberichten von all ihren Regionalzeitungen trennen. Betroffen seien der Kölner Stadtanzeiger und der Kölner Express, die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier, ebenso wie die Mitteldeutsche Zeitung in Halle und die Hamburger Morgenpost. Hinzu kämen alle Druckereien, zentralen Dienstleistungen und Anzeigenblätter. Dumont hat entsprechende Berichte bisher weder bestätigt noch dementiert. Mit dem Verkauf der Regionalzeitungen würde der Verlag eines seiner 3 Geschäftsfelder abgeben. Übrig blieben Online-Marketing und der Bereich Business Information. Die Mitarbeiter der Warenhauskette Kaufhof werden morgen erstmals über die Pläne der Geschäftsführung zum Stellenabbau im Unternehmen informiert. Bundesweit werde es 96 Betriebsversammlungen geben, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit. Galeria Kaufhof hatte im Januar angekündigt, 2600 Vollzeitstellen zu streichen.
Nachrichten aus der Wirtschaft von Jessica Sturmbeck. Vielen Dank. Senator, Rekord, Olympia und Kapitän. Die Namen alter Opel-Modelle klingen nach Erfolg. Genau der hat dem Autobauer aus Rüsselsheim aber 2 Jahrzehnte lang gefehlt. Stets standen am Ende des Jahres rote Zahlen unter dem Strich. Doch unter dem neuen französischen Eigentümer PSA Peugeot Citroën und einem rigiden Sparkurs ist Opel offenbar wieder auf Kurs. Das zeigt die Bilanz des neuen Mutterkonzerns, über die Marcel Wagner aus Paris berichtet.
Die Ergebnisse sind blendend. Zum Tiefstapeln sah Carlos Tavares, Chef der Opel-Mutter PSA, also folgerichtig überhaupt keinen Anlass.
The company was able to deliver historic results.
Das Unternehmen hat es geschafft, historische Ergebnisse zu liefern, verkündete Tavares auf der Ergebniskonferenz am Firmensitz in Rueil-Malmaison bei Paris. Um zu unterstreichen, wie geschichtsträchtig das Ergebnis sei, zitierte der PSA-Chef die Geschichte, nämlich die eigene. Wir haben eine historische operative Gewinnmarge von 8,7% für unser Autogeschäft. 2013 kamen wir von einem Minus von 2,8%. Sie sehen also, dass wir es über die letzten 5 Jahre geschafft haben, unsere Profitabilität kontinuierlich zu verbessern. Tatsächlich ist das, was Carlos Tavares mit dem PSA-Konzern seit seinem Amtsantritt Anfang 2014 geschafft hat, fast schon ein kleines Wunder. Im Eiltempo hat der Hobby-Rennfahrer das Unternehmen auf Profit frisiert, hat Kosten gesenkt, die Produktion verdichtet, mit den Hauptmarken Peugeot und Citroën viele erfolgreiche Modelle auf den Markt gebracht. Was viele kaum für möglich hielten, konnte er nun auch für Opel vermelden.
After 20 years of trading,
nach 20 Jahren Verlusten hat Opel Vauxhall unter der Leitung seines Chefs Michael Loescheller und seines Teams eine operative Gewinnmarge von 4,2% erwirtschaftet. Unterm Strich steht bei den Rüsselsheimern für das vergangene Jahr ein Plus von immerhin 857 Millionen Euro. Möglich wurde das auch, weil der Druck, den Tavares auf den neuen deutschen Teil der Familie ausgeübt hat, immens war. Stellen wurden abgebaut, in den Werken teilweise Kurzarbeit eingeführt, die Produktion nach dem Vorbild der Rosskur von PSA profitabler gemacht. Nun will Tavares den nächsten Schritt gehen und auch die Verkaufszahlen in die Höhe schrauben. Dazu soll Opel international wachsen, vor allem auf einem Markt, aus dem sich die Rüsselsheimer unter der alten Führung von General Motors 2015 eigentlich zurückgezogen hatten. Wir haben beschlossen, Opel auf den russischen Markt zurückzubringen. Dort, so der PSA-Chef, würden bereits 500.000 Opel fahren. Die Marke sei also noch präsent und solle jetzt mit neuem Image und neuer Stärke den Markt wiedererobern. All das hörte sich zunächst aus deutscher Sicht vielversprechend an, doch wirklich zurücklehnen dürften sich die Beschäftigten in Rüsselsheim und den anderen deutschen Standorten nach dieser Jahreskonferenz wohl kaum. Denn es gibt auch beunruhigende Nachrichten aus Frankreich. Bereits vor einigen Tagen hatte PSA angekündigt, ein kleines SUV-Modell von Opel in einem französischen Werk bauen zu lassen. Eine Entscheidung, die Tavares heute verteidigte. Das Design der Opel-Autos wird in Rüsselsheim gemacht, was Forschung und Entwicklung angeht. Das heißt, diese Autos werden deutsch sein. Die meisten werden auch in Deutschland gebaut werden, aber eben nicht nur. Es kann auch Polen, Spanien oder manchmal sogar Großbritannien sein, kündigte der PSA-Chef heute an. und verwies auf die europäische Strategie des Konzerns, der müsse eben da produzieren, wo es sich am meisten lohne. Bei allem Lob für den Erfolg der Opelaner dürfte das wie eine unverhohlene Drohung geklungen haben. Sollten die deutschen Standorte nicht profitabler werden, werden die Daumenschrauben wohl noch einmal deutlich angezogen.
Marcel Wagner über die Bilanz der Opel-Mutter PSA und was sie für das deutsche Tochterunternehmen Opel bedeutet. Die Energieriesen E.ON und RWE teilen ihre Geschäfte neu auf. RWE will nur noch Strom produzieren, E.ON will Energie transportieren und verkaufen. Zu einem Teil des Deals hat die EU-Kommission als zuständige Wettbewerbsbehörde jetzt Ja gesagt. Eine wichtige Entscheidung steht aber noch aus. Jörg Marksteiner.
Für EU-Kommission und Bundeskartellamt ist klar, an der Marktmacht von RWE wird sich nicht viel ändern, wenn sich der Essener Versorger mit knapp 17% am langjährigen Konkurrenten E.ON beteiligt und außerdem dessen Wind- und Solarparks übernimmt. Für RWE ist das ein wichtiger Schritt. Bislang wird über 50% des Stroms aus Braun- und Steinkohle gewonnen. Mit der Übernahme der Ökostromaktivitäten von E.ON wird RWE dann auf einen Schlag zu Europas drittgrößtem Produzenten von grünem Strom. Künftig sollen 60% des Gewinns aus erneuerbaren Energien kommen. Endgültig in trockenen Tüchern ist das Milliardengeschäft der beiden größten deutschen Energiekonzerne aber noch nicht. Denn die EU-Kommission muss auch noch den zweiten, umstritteneren Teil genehmigen. Denn als Gegenleistung für die Abgabe der Ökostromproduktion erhält E.ON von der RWE-Tochter Innogy alle Gas- und Stromnetze, Beteiligungen an Stadtwerken und das Endkundengeschäft mit insgesamt 40.000 Mitarbeitern. Dagegen hatten Konkurrenten protestiert, weil sie eine zu große Marktmacht durch E.ON fürchten.
Jörg Marksteiner berichtete und damit sind wir bei den Börseninformationen mit Claudia Werle in Frankfurt. Das Tauschgeschäft von RWE und E.ON hat also die erste Hürde genommen. Die EU-Kommission ist mit einem Teil des Deals einverstanden. Wie fällt im Handelssaal die Reaktion aus?
Die Aktienkurse von beiden Unternehmen sind im Plus und zwar bis fast 1%. Hier an der Börse sieht man diese Neuordnung im Energiesektor wirklich positiv, wenngleich, und das ist ja eben auch angeklungen, dass alles nicht so einfach ist, bis wirklich alles in trockenen Tüchern ist.
Der Chemieriese BASF, der hat fürs abgelaufene Jahr einen Gewinneinbruch verzeichnet und das heute kommuniziert. Wird die Aktie verkauft?
Ganz im Gegenteil, die Papiere sind über 4% im Plus. Dieser Gewinneinbruch hängt unter anderem zusammen mit schwächeren Autoabsätzen, mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China. BASF sagt aber, wir wollen im laufenden Jahr wieder mehr verdienen. Zudem zeichnet sich ja eine Entspannung im Handelsstreit USA-China ab und unterstellt auch mal, dass der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne größere konjunkturelle Beeinträchtigungen erfolgen wird. Sieht man das zumindest bei BASF positiv. Der Chef spricht von einem Jahr des Übergangs und ich denke, was hier an der Börse auch gut ankommt, das ist einfach die Tatsache, dass BASF trotz der niedrigeren Gewinne eine höhere Dividende ausschütten will.
Der Pharmakonzern Bayer erhöht auch die Dividende, ist aber im Minus. Wie kommt das denn dann?
Bayer hat derzeit mit sehr, sehr vielen Problemen zu kämpfen. Das hängt mit dem amerikanischen Saatgutriesen Monsanto zusammen. Unter anderem, der Kauf war sehr teuer. Bayer muss Schulden begleichen, will sich umstrukturieren, Geschäftsbereiche verkaufen. Mit der Übernahme von Monsanto haben sich die Leverkusener auch jede Menge Ärger eingehandelt. Da geht es um Glyphosat. Da steht ja im Verdacht, krebserregend zu sein. Diese Woche haben in den USA große Prozesse begonnen und das wird nicht die einzigen sein. Spannend wird dann, wenn Bayer morgen Jahresbilanz vorlegt. Normalerweise ist das ja eine Veranstaltung, die für wenig Interesse oder die auf wenig Interesse stößt. Diesmal dürfte das wirklich anders sein, zumal man dann auch erwartet, wie der aktuelle Stand des Spar-, des Umbauprogramms ist. Bayer hat ja schon angekündigt, dass weltweit 12.000 Stellen gestrichen werden sollen. Bayer-Aktien heute jedenfalls fast 1% im Minus.
Und wie sieht es beim DAX heute aus?
Der dümpelte lange vor sich hin. Am Nachmittag sind zunächst positive Impulse aus den USA gekommen. Die haben dem DAX ein bisschen Rückenwind gegeben. Gut, man muss jetzt natürlich auch mal abwarten, wie es in Sachen Brexit weitergehen wird. May stellt ja eine Verschiebung des Brexit in Aussicht. Aber von da ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aktuell der DAX gut 0,5% höher. Er steht bei 11.554 Punkten.
Fehlen uns noch drei Eckwerte: der Euro, die Renditen deutscher Staatsanleihen und der Goldpreis.
Der Euro aktuell bei $1.1367, die Umlaufrendite unverändert bei 0,01% und die Feinunze Gold aktuell $1.328,53.
Der Börsenbericht kam heute von Claudia Werle. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft. Die Kollegen von Kultur heute befassen sich gleich mit leidenden Musikern und demütigenden Dirigenten. Ich hoffe, Sie bleiben oben auf und danke für Ihr Interesse. Silke Hane war im Studio. Angenehmen Abend noch und tschüss.